Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen mit Multipler Sklerose, die mit ihrer Krankheit frei, selbstbestimmt und unabhängig leben wollen. Ich bin Samira, ich bin euer Host. Ich freue mich riesig, dass ihr heute da seid. Ich habe auch wirklich ja, zwei ganz tolle Gäste. Und noch einmal kurz, bevor wir direkt in die Folge starten, die Infos dazu, dass ich mich jedes Mal sehr, sehr, sehr freue, wenn ihr diesen Podcast rated, also wenn ihr sozusagen eine Bewertung schreibt bei iTunes oder auch bei Spotify oder wenn ihr mir einen Kommentar bei YouTube hinterlasst. Das bedeutet mir wirklich die Welt und ich freue mich immer so sehr, von euch zu lesen und auch zu hören, wie dieser Podcast ja euer Leben beeinflusst und vielleicht sogar verbessert. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann bitte, bitte hinterlasst unbedingt eine Bewertung dafür. Das hilft mir sehr zu wachsen und es hilft natürlich auch anderen Menschen mit MS, diesen Podcast zu finden. Und ansonsten freue ich mich auch total, wie gut schon meine 1:1 psychologische Beratung angenommen wird. Ich bin tatsächlich total hin und weg und ja, habe schon total viel erarbeitet mit meinen KlientInnen. Also auch nochmal für dich an der Stelle zur Info. Ich bin psychologische Beraterin, staatlich anerkannt, ausgebildet und ich biete momentan noch 1:1 Beratung an. Das wird nicht mehr allzu lange so sein, da ich ja, da so ein paar Pläne habe für die Zukunft. Aber momentan kannst du eben noch 1:1 Gespräche mit mir buchen, wenn du denkst, yo, Samira, die hat so zwei, drei Sachen, die irgendwie Sinn machen für mich, die mir einleuchten. Ich würde gerne mal mit den Themen, die mich beschäftigen, zu Samira kommen. Dann kannst du das jetzt machen. Du findest in meiner Signatur den Link und da kannst du dir einfach unverbindlich und kostenlos ein Erstgespräch buchen. Und dann schauen wir mal, wie wir da zusammenfinden und was ich für dich tun kann. Ansonsten gibt es natürlich auch noch meinen Online-Kurs Mindful mit MS, heißt der. Du findest den unter chronisch-fabelhaft.de/mindful. Das ist ein 14-tägiger Kurs mit Yoga und Meditation für Menschen mit Multiple Sklerose. Findest du alles da, genauso wie meine drei Bücher. Also einfach mal auf die Links klicken, die du hier in meinen Shownotes findest. Und nachdem ich das alles gesagt habe, würde ich sagen, Leute, let's go, lass uns in die Folge starten. Und ich freue mich riesig, in der heutigen Folge nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Das erste Mal hier zu Gast ist Julia. Julia ist MS-Patientin und erzählt heute quasi von ihren persönlichen Erfahrungen. Und dabei haben wir auch Dr. Ming Schumacher, der auch schon mal hier im Podcast zu Gast war und der quasi die ja, fachmännische Sicht auf das Thema Immunadsorption und Plasmapherese geben wird. Und ich freue mich total, dass wir heute darüber sprechen können. Vielleicht noch eine kleine Hintergrundinfo dazu. Das war tatsächlich auch ein Vorschlag von Julia und den habe ich natürlich super gerne aufgegriffen. Und ich habe auch auf Instagram gesehen, das Thema Immunadsorption und Plasmapherese ist eben eines, was die Community auch wirklich interessiert. Und deswegen freue ich mich total, dass wir das heute hier gemeinsam besprechen können. Ihr dürft euch super gerne einmal kurz vorstellen, vielleicht einfach in zwei, drei Sätzen. Ich gebe das Wort mal zuerst an Julia. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hi, hi. Ich bin Julia, komme aus dem Saarland, bin 38 und MS-Patientin seit 2008.
Schön, dass du da bist. Hallo Ming, schön, dass du dabei bist.
Ja, freut mich auch. Hallo Samira, hallo liebe Community. Es freut mich wieder hier oder nochmal zum zweiten Mal hier beim Podcast dabei zu sein. Ich bin Ming. Ich bin seit mittlerweile schon über 10 Jahren als Mediziner und Wissenschaftler tätig auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose und habe meinen eigenen Podcast, der nennt sich MS im Fokus, wo Samira auch schon mal zu Gast war.
Genau. Und den Podcast findet ihr natürlich auch hier in den Shownotes. Da binde ich dir natürlich auch ein, damit ihr da tiefer einsteigen könnt. Wirklich super, super interessante, auch Fachthemen bei Ming verständlich erklärt für auch, ja, sage ich mal, Menschen, die nicht vom Fach sind. Insofern unbedingt mal vorbeischauen bei seinem Podcast. Genau, heute geht es um das Thema Immunadsorption und Plasmapherese. Und viele von euch wussten schon, was das heißt. Aber vielleicht magst du mir einfach noch mal kurz erklären, was ist das beides und was ist auch der Unterschied zwischen Immunadsorption und Plasmapherese?
Genau, also beides sind sogenannte ja, Apheresen-Verfahren, wie man so schön sagt. Und Apherese heißt erstmal, das ist im Endeffekt ein griechischstämmiger Begriff, heißt wegnehmen. Das heißt, man möchte aus dem Blut bestimmte Substanzen wegnehmen. Und diese Art von Verfahren sind übrigens nicht nur bei der MS, sondern bei ganz anderen Erkrankungen potenziell im Einsatz, wo es darum geht, schädliche Stoffe aus dem Blut rauszunehmen. Und Jetzt haben wir bei der MS, wie ihr sicher wisst, eine Entzündungssituation im Gange, die sich vor allem im zentralen Nervensystem abspielt, also im Gehirn und Rückenmark. Aber natürlich gibt es da auch Dinge und auch Begleitprodukte, die wir im Blut, das jetzt nicht gerade in der Hirnstrombahn verfügbar ist, das sich auch im restlichen Blut des Körpers abspielt. Und diese möchte man bei so einem Verfahren, möchte man das Blut bereinigen, um gewisse entzündliche Komponenten zum Beispiel. Und deswegen hat sich dieses Verfahren eigentlich so, oder diese Verfahren etabliert als eine, wir sagen, Eskalationstherapie beim Schub. Das heißt, wenn ein Schub unter der normalen Therapie, die ja hochdosiertes Cortison ist, nicht gut oder schnell abheilt oder vielleicht schlechter wird oder einfach sehr schwerwiegend und sehr einschränkend ist, dann greift man auf diese beiden Verfahren zurück, in der Hoffnung, dadurch diese Immunreaktion zu bremsen. Und jetzt ist eben die Frage, was wollen wir da jetzt aktiv rausholen? Also die beste Antwort darauf ist eigentlich, wir wissen es nicht ganz genau tatsächlich, aber eine wichtige Rolle spielen sicherlich die Antikörper. Wir haben ja im Immunsystem Zellen, die aktiv sind, und wir haben die sogenannte humorale Abwehr. Das sind alles, was nicht Zellen ist, nämlich irgendwelche Proteine, und dazu gehören eben auch diese Antikörper. Und welcher Antikörper da spezifisch jetzt bei der MS die Rolle spielt, wissen wir in der Form nicht, aber wir wissen, da spielen Antikörper eine Rolle. Und wenn man die rausfischen würde, dann kann man diese Immunreaktion bremsen. Und jetzt ist jetzt die Frage, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren? Man kann es vielleicht so sagen, die Plasmapherese ist ein gröberes Verfahren, ein nicht spezifisches Verfahren, nicht selektives, wo man einfach das Blut-Plasma austauscht. Das heißt, man nimmt aus dem Blut die Zellen raus und also legt die sozusagen ganz grob gesagt beiseite und tut das Plasma sozusagen ersetzen und hofft, dass dann dabei Dinge wie eben diese Antikörper, aber auch andere Dinge, die vielleicht schädlich sein könnten oder entzündlich sein könnten, sich in ihrer Menge reduzieren oder weg sind. Und bei der Immunabsorption schaut man wirklich ganz konkret auf diese Antikörper und versucht, die an so einer Matrix rauszufischen, dass sie sich da binden und nicht mehr zurück in den Körper kommen. Vielleicht sollte ich nur jetzt zum groben Verständnis nochmal dazu sagen, wie diese Verfahren ablaufen. Ich meine, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal dazu, aber es ist eben ein Verfahren, wo man das Blut aus dem Körper raustut und dann wieder rein in verschiedenen Sitzungen. Aber da können wir vielleicht nochmal genauer drauf eingehen. Ich will jetzt nicht so lange am Stück sprechen.
Also danke schon mal für die Einordnung der Begriffe. Genau, also das sieht letztendlich, ich weiß nicht, ob Leute vielleicht schon mal von Dialyse gehört haben, ne? Letztendlich ist es, also wird da das Blut aus dem Körper durch eine Maschine gefiltert und dann wieder zurückgepumpt. So sieht das aus. Ich sehe auch, Julia nickt hier für die, die uns im Videopodcast sehen. Denn Julia, bei dir wurde ja eine Immunadsorption gemacht.
Korrekt, genau, jetzt im Februar diesen Jahres.
Magst du kurz erzählen, wie sozusagen beschlossen wurde, dass du eine Immunadsorption bekommst?
Ja, gerne. Ich wurde zwischen Weihnachten und Neujahr mit einem neuen Schub diagnostiziert. Ich hatte eine Sehnerventzündung auf der rechten Seite. Und ganz klassisch hat man dann zunächst mit einer Cortisonbehandlung begonnen. Ich habe tatsächlich in 10 Tagen 15.000 Milligramm Cortison bekommen. Und aufgrund, ja, also wir haben dann immer wieder ein neues VEP gemacht, also dieses Schachbrettmuster-Testverfahren, um zu schauen, wie mein Sehnerv das Ganze denn weiter leitet oder empfängt. Das weiß ich jetzt nicht genau. man hat festgestellt, dass es leider keine wirklichen Sprünge gemacht hat. Und ich bin bei uns hier im MS-Zentrum also ambulant in Behandlung. Und dort hat man mir vorgeschlagen, dass es jetzt eben diese neue Möglichkeit gibt. Ich sage jetzt neu, also vor 16 Jahren, als ich meine erste Sehnerventzündung hatte, gab es das noch nicht für mich, die Möglichkeit. Und jetzt hat man mir das eben vorgeschlagen und hat mich dann auch sehr zügig in die ins Klinikum eingewiesen auf die Nephrologie. Denn wie auch eben schon gesagt, ist ja ähnlich wie Dialyse vom Gefühl auf jeden Fall auch für den Patienten. Und deswegen waren die Kollegen von der Nephrologie zuständig und unser Chefarzt dort hat auch, also ist auch Immunologe und ihm liegt daher das auch sehr am Herzen und ja, genau.
Und wie lange hat es dann gedauert? Also musstest du öfters hin oder?
Ich war stationär im Krankenhaus. Ich hatte ja, eine Drainage am Hals. Die nennt sich, nee, ein Katheter, keine Drainage, sorry, ein Scheldenkatheter. Und musste dann auch stationär bleiben und habe 6 Behandlungen bekommen. Und das war immer ein über den anderen Tag. Also wir hatten immer einen Tag Pause dazwischen. Heißt, ich war 12 Tage lang stationär im Krankenhaus.
Vielleicht noch an dich, Ming, die Frage, wieso kann es sein, dass das Cortison nicht ansteigt? Weil eigentlich ist das ja die Therapie, die man macht, wenn man einen akuten Schub hat. Also warum kann es sein, dass das Cortison nicht anschlägt und an welchem Punkt würde dann eben der Entschluss gefasst werden, okay, man macht eine der anderen zwei Verfahren?
Ja, das ist eine super, super Frage, weil sie natürlich, wie so oft, nicht so einfach zu beantworten ist. Cortison ist ja also eine ganz etablierte Therapie beim Schub, schon seit Jahrzehnten. Aber über die genaue, sozusagen, den Benefit davon gibt es immer sehr viel Unklarheit. Und grundsätzlich ist die Cortisontherapie ja nicht dazu anzusehen, die macht den Schub komplett weg und danach hat man keine sozusagen Nachwehen mehr, sondern die sollen eher, hat man jetzt rausgefunden, schneller wegmachen. Ja, und wenn es so eben schwerwiegende Sachen wie eine Sehstörung gibt, ist es einfach maximal belastend und diese Situation möchte man schnellstmöglich weghaben. Ohne irgendwas würde dieser Sehnerv auch irgendwann wieder abheilen und was dann übrig bleibt an Defekt, ob man das so gut in der Hand hat mit diesen Verfahren, ist eben die große Frage, die das ganze Feld weiterhin auch noch so ein bisschen auffällt. Cortison wirkt auch sehr grob und geht vor allem eben auf so dieses zelluläre Immunsystem, kann man sagen, das bei der MS sehr beteiligt ist. Aber es gibt eben noch diese andere Komponente, eben das humorale, die humorale Abwehr, wo die eben, wie ich vorhin gesagt habe, diese Antikörper eine wichtige Rolle spielen und auch das sogenannte Komplementsystem. Und diese beiden Faktoren spielen sicherlich auch eine wichtige Rolle, die vielleicht an manchen Stellen vom Cortison nicht ausreichend eingebremst werden könnte. Das könnte so eine Theorie dahinter sein. Und deswegen, wenn man sozusagen alles versuchen möchte, dann ist es eigentlich eine gute Ergänzung zu dem Cortison, dann noch dieses Verfahren oder diese Verfahren einzusetzen.
Es ist ja auch eine Kassenleistung, ne? Denn ich war mir am Anfang gar nicht so sicher, aber es ist eine Kassenleistung. Wie war das bei dir, Julia?
Ja.
Also, um dich dafür zu entscheiden, hast du sofort gesagt, ja, das klingt gut oder also wurdest du da umfassend beraten? Wie war das für dich, das Angebot zu bekommen und dich dann auch dafür zu entscheiden, das zu machen?
Also ich wusste von meiner Neurologin schon während der Cortisonbehandlung, dass es die Möglichkeit gibt, wenn das Cortison nicht wirkt, dass es eben eine nächste Variante gibt. Tatsächlich hatte ich sehr, sehr viel Angst. Ich war regelrecht panisch. Ich wollte das eigentlich unter gar keinen Umständen, weil ich hatte noch nie was davon gehört. Bis zu dem Zeitpunkt. Die Thematik, einen Katheter zu haben am Hals, wo das Blut ausgetauscht wird, das wurde mir Tatsächlich von meiner Neurologin erstmal auch gar nicht so erklärt. Da war jetzt erstmal nur das Thema, also das Board stand halt im Raum erstmal, weil es war ja noch nicht beschlossen. Und die letztliche Aufklärung war dann auch erst, als ich dann schon stationär im Krankenhaus war. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich wirklich sehr, sehr ängstlich. Was sich zum Glück tatsächlich gar nicht bestätigt hat. Das war alles sehr positiv. Ich habe durchweg eine sehr positive Erfahrung gemacht mit dieser Behandlung.
Super. Also erstmal freut mich das natürlich riesig und es ist immer einfach nur wahnsinnig schön zu hören, dass es immer wieder neue Methoden gibt, um Menschen mit MS zu helfen und zu behandeln, ne? Also auch als ich meine erste Sehnerventzündung hatte vor 10 Jahren, war das, also wurde mir das nicht angeboten, sage ich mal so, ne? Auch wenn wir da auch mehrmals Cortison geben mussten. Also insofern, das finde ich schon mal richtig super. Jetzt haben wir schon so ein bisschen von dem, also gehört, da kommt dann ein Katheter in den Hals. Mingma Su, so ein bisschen uns mal kurz erzählen, bildlich beschreiben, wie so das, sage ich mal, Setup ist, also das technische Setup. Wie sieht das aus? Was wird da, wo, was kommt, wo rein, was kommt, wo raus aus meinem Körper? Genau.
Genau, also wir haben ja gerade schon diesen Katheter angesprochen. Das ist das eigentlich Wichtigste. Man muss ja irgendwie an das Blut rankommen. Und man muss aber sagen, es gibt da einfach unterschiedliche Verfahren und das ist, unterliegt, sage ich mal, diesen, den Behandlern, den Nephrologen, wie die es jetzt gerade in dem spezifischen Fall am gernsten hätten. Ja, also da kann man jetzt nicht pauschal sagen, es ist immer dieser Katheter am Hals. Aber Katheter, was ist es? Es ist einfach erstmal ein Schlauch, ja. Ein Schlauch, der in eine Vene rein muss, in dem Fall. Und hier am Hals gibt es einfach eine sehr große Vene, deswegen ist es sehr üblich, dass man da diesen zentralen Venenkatheter, wie wir nennen, oder Scheldenkatheter, der noch etwas dicker ist, reinlegt. Es gibt aber auch zum Beispiel Verfahren, wo man das an der Oberschenkelinnenseite macht oder an der Leiste, genauer gesagt, wo auch eine große Vene ist, die man so einen Schlauch reinlegen kann. Und es gibt aber auch manche, die machen das tatsächlich mit großen Kanülen, wie ihr sie vielleicht von der Infusion eben kennt, aber sehr großen Varianten davon am Arm, an der Armbeuge. Ja, also so wird erstmal so ein Zugang geschaffen und dann hat man dann diesen Schlauch. Man ist ja sowieso stationär, das heißt, der Schlauch bleibt dann auch über die Zeit drin liegen. Ja, wenn man nicht nach Hause geht, ist das in Ordnung. Da kann auch erstmal jetzt per se nichts passieren, wenn der gut liegt. Aber natürlich durch diese Punktion, durch dieses Einlegen von dem Schlauch, das hat ein Mini-Risiko auch immer dabei. Deswegen wird man darüber dann auch aufgeklärt, was da passieren kann, wie Blutungen oder dass man in ein falsches Gefäß reinsticht, solche Dinge. Aber grundsätzlich ist es ein Verfahren, was maximal etabliert ist, was ständig, vor allem in der Nephrologie, eben gemacht wird. Und dann liegt da also dieser Schlauch und daran wird dann die Maschine angeschlossen. Das ist wirklich so ein turmhohes, also so ein Geräteturm, kann man sich vorstellen, wo dann das Blut reingeleitet wird und dann müssen sich die Nephrologen darum kümmern, wie machen sie überhaupt, dass dieses Blut nicht in dem Gerät einfach gerinnt, weil unser Blut, wenn es in Kontakt mit fremden Oberflächen kommt, hat ja erstmal die Aufgabe zu koagulieren, also zu gerinnen. Und dann hat man so Blutklotz, nennen wir es, oder ja, Thrombus, wenn es im Körper entsteht. Und das ist natürlich nicht gut. Das heißt, es wird dafür etwas zugesetzt, um das Blut flüssig zu halten. Und da gibt es aber auch, da kann ich jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen, weil es verschiedene Verfahren gibt. Entweder, dass man Kalzium bindet oder dass man Heparin gibt. Kennt ihr ja vielleicht auch als gerinnungshemmendes Mittel von anderen Anwendungen. Auf jeden Fall, das Blut muss flüssig gehalten werden und dann wird es dort im Gerät zentrifugiert, damit die Zellen sozusagen sich trennen vom Plasma und dann wird mit dem Plasma eben das gemacht, was ich vorhin gesagt habe. Entweder wird es ausgetauscht, also wirklich verworfen und dann neues Plasma dazugegeben, das entweder von Spendern kommt oder so ein Plasmaersatzprodukt ist, wie so eine Art künstliches Plasma. Oder es wird eben durchgeleitet durch diese Membran, wo diese Matrix ist, mit denen die Antikörper binden kann. Und dann werden die Zellen wieder zugesetzt, nachdem dieser Prozess geschehen ist, und durch einen anderen Schlauch wieder über den Katheter eingeleitet in den Körper. Und das geht deswegen, jetzt fragt sich der Physiker unter euch, wie kann man durch den gleichen Schlauch ein- und ausleiten.
Genau, das
Aber
habe ich
man
mir
muss
auch
sagen,
gedacht, auch wenn ich keine Physikerin
diese
bin.
Venenkatheter, die haben in der Regel einfach mehrere Löcher und also in dem Schlauch sind so seitlich so Löcher, wie man so einen Gartenschlauch reinpiekst mehrfach und dann geht es in einem rein und im anderen raus.
Okay, alles klar. Also
Und
ich
bei
hätte
den,
jetzt
wenn
auch
man
gedacht,
das wirklich
zwei
mit diesen, wenn man
Zugänge.
das mit diesen Armbeugen Nadeln macht, dann würde man zwei zum Beispiel auch einsetzen. Eine
Okay.
rein, eine raus, dann in beiden Armen zum Beispiel. Also solche Methoden kommen da zum Einsatz. Aber im Endeffekt eben, ja, Julia kann es vielleicht noch besser sagen, wie es dann vom Setup bei ihr war. Man liegt dann meistens auf so einer Liege relativ entspannt für die Zeit und hat diesen Turm neben sich stehen und da sind noch ein paar andere Patienten, bei denen das Gleiche ist und man liest was oder hört was oder so. Ja.
Waren denn bei dir, Julia, auch, also hatten die meisten dann, sage ich mal, nephrologische Probleme, also eine Dialyse, oder waren da auch noch andere Patientinnen, die eine Immunadsorption bekommen haben?
Ich war tatsächlich also in den 12 Tagen die einzige mit einer Immunadsorption. Vor mir war auch eine Patientin da. Sind ja die Haupt Die Hauptpatienten waren tatsächlich nephrologisch einfach auf der Station und das ist auch das Hauptgeschäft noch. Ich glaube, das kommt auch erst jetzt in den nächsten Jahren verstärkt. Also die Ärzte dort haben mir ja auch gesagt, dass das jetzt erst nach und nach über die Neurologen dann eben, dass dort die Überweisungen jetzt stattfinden und dass man dort eben die, also bei uns jetzt eben in diesem Klinikum, wir haben zwei Geräte, die diese Immunadsorption können. Und das ist natürlich jetzt auch erstmal nicht so viel. Da
Stimmt
muss
denn
man
diese?
wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, ja.
Stimmt denn der Eindruck, den Julia und ich haben, Ming, dass das relativ neu ist, beziehungsweise neu in der Behandlung von MS-Symptomen und Schüben?
Ja, also genau, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Ich würde sagen, nicht ganz. Ja, also die Plasmapherese ist sicherlich das ältere Verfahren davon und das ist wirklich also zig Jahrzehnte alt. Das kennen wir schon lange und es ist auch schon lange etabliert als Eskalationstherapie bei der schubförmigen MS. Also das wurde schon also mehrere Jahrzehnte wird das gemacht und aber ihr habt ja sicher von der Beschreibung so ein bisschen gemerkt, es wirkt so ein bisschen archaischer als Verfahren, ne, weil es eben dieser Plasma-Austausch ist und gegen die Immunadsorption technisch schon ja, raffinierter ist und die ist auch jünger. Ich weiß tatsächlich nicht, wie alt, aber es gibt auf jeden Fall so wichtige Studien dazu, wurden in den letzten 2 Jahrzehnten gemacht. Also es ist jetzt nicht ein nagelneues Verfahren. Und wird, wie gesagt, auch bei vielen anderen Erkrankungen eingesetzt. Perfekte Erkrankungen dafür sind natürlich welche, wo man wirklich weiß, es gibt diesen einen Antikörper, der macht das Problem und den muss man rausfischen. Ja, und das ist zum Beispiel die Neuromyelitis optica, die ja auch verwandt ist so ein bisschen mit der MS. Da ist es einfach fast wie ein Standardverfahren. Das ist jetzt das Standardverfahren, vielleicht sogar als Erstverfahren ohne Cortison überhaupt zu geben bei der MS wird, ist maximal unwahrscheinlich. Ja, weil, wie ich vorhin versucht habe zu erklären, da unterschiedliche Dinge eine Rolle spielen, nicht nur eben diese Antikörper. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, es gibt gerade noch nicht mal Daten, die genau sagen oder die ganz mit einer hohen Sicherheit sagen können, die Immunadsorption ist viel besser als die Plasmapherese. Es gibt Hinweise darauf, dass sie besser ist. Ja, also es gibt einzelne Studien, die da schon Unterschiede sehen, wie gut die Leute darauf reagieren, also wie auch die Langzeit-Outcomes sind, wenn jemand so etwas durchläuft. Und es gibt auch Studien, die so ein bisschen schauen, wie ist die Verträglichkeit davon. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, bei so 150 Patienten knapp, dass es bei 98,9% eine gute Verträglichkeit von der Immunadsorption gab. Und das ist natürlich schon sehr schick und grundsätzlich jetzt vielleicht so aus der ärztlichen Denke raus, wenn man jetzt in so einem großen stationären Betrieb arbeitet und da kommt jemand mit einem schweren MS-Schub, der nicht auf Cortison reagiert, dann ist schon die Überlegung, ja, lass uns eine Immunadsorption lieber probieren, die ist verträglich. Also so ist jetzt gerade wahrscheinlich in den meisten Großkrankenhäusern so die Denke, solange diese Geräte verfügbar sind. Aber ich würde behaupten, in den großen Nephrologien sind die überall verfügbar. Und das ist jetzt nichts, was jetzt so ganz nagelneu ist und wo man wirklich schauen muss, oh, wo gibt es das überhaupt? Muss ich da nach Hamburg fahren oder so? Ja. Nee, also so kann man es nicht darstellen. Und es kann vielleicht auch Situationen geben, wo doch die Plasmapherese das Verfahren der Wahl ist. Also ich denke da zum Beispiel an die Komplikation, die bei der Tysabri-Behandlung häufig, nicht häufig, sehr selten zum Glück auftritt, aber die da auftreten kann, wo wirklich so ein opportunistischer Virus ein Problem macht und das sehr schwerwiegend sein kann. Da will man dann zum Beispiel den Antikörper, also den Therapieantikörper des Natalizumab, schnell aus dem System rausfischen. Also das Medikament, was man gegeben hat, macht Probleme, also versucht man schnell rauszufischen. Da würde man dann zum Beispiel auch so ein Apheresis-Verfahren machen. Früher hat man das auch mit Plasmapherese gemacht. Grundsätzlich kann man es aber auch mit Immunadsorption machen.
Und du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, also die Verträglichkeit ist wirklich also sehr gut. Ich finde zumindest die Zahl klingt sehr gut, so laienmäßig. Nichtsdestotrotz hat natürlich jede Behandlung auch Risiken, ne? Und vielleicht magst du uns mir kurz so ein bisschen, wir kommen danach zu dir, Julia, und zu, sag ich mal, deinem subjektiven Befinden, was Schmerzen und so weiter angeht. Aber vielleicht, Ming, magst du uns erstmal kurz erzählen, was so die Risiken sind, die man damit auch eingeht, sowohl bei der Immunadsorption als auch bei der Plasmapherese.
Also es gibt natürlich, ist es ein systemischer Eingriff und deswegen gibt es auch viele systemische Nebenwirkungen, die dadurch entstehen können. Ob die jetzt aktiv ein Risiko sind, ist halt dann nochmal die andere Frage. Also wenn man jetzt so einen, man muss sich das vorstellen, es sind ja schon mehrere Liter Blut, die da einfach rausgeleitet und wieder reingeleitet werden. Also der Körper befindet sich für eine gewisse Zeit zum Teil in dieser Maschine, ne? Also einem wird Volumen entzogen und so ein Entzug von Volumen bedeutet immer, dass der Blutdruck damit klarkommen muss. Und das ist wahrscheinlich eines der häufigsten Symptome, die Leute haben unter so einer laufenden Therapie, dass der Blutdruck wirklich verrückt spielt. Und ja, ich kenne ja die MS-Patientinnen und Patienten, viele sind wirklich sehr schlank. Und dann ist es dann schon einfach ein extremer Effekt und viele leiden dann unter, ja, ne, einem niedrigen Blutdruck mit allem, was dazu gehört, ne, Schwindel etc. Ganz besonders schlimm und eigentlich auch schwierig ist, wenn jemand eigentlich einen Bluthochdruck hat und ein bestimmtes Medikament nimmt, nämlich sogenannte ACE-Hämmer. Das sind die Medikamente, die auf Pril enden. Da gibt es nochmal eine spezielle Interaktion, die auch wirklich gefährlich werden kann. Also die müssen diese Medikamente davor auch absetzen. Und bei anderen Blutdruckmedikamenten kann es auch passieren, dass man die eher absetzt für die Zeit, einfach weil das für den Kreislauf so eine Belastung ist. Damit einhergeht, dass auch durch diese Kreislaufbelastung Nierenschäden entstehen können, wenn es hart auf hart kommt. Und dann noch ein anderes Komplikationsfeld ist eben diese Gerinnungsproblematik. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das Blut sozusagen flüssig gehalten werden muss, während es durch dieses System fließt. Und wenn man das mit Heparin macht, dann ist das Heparin auch wirklich im Blut und kommt dann auch zum Teil wieder in den Körper rein. Das heißt, der Körper befindet sich dann über die Tage in einem Zustand, wo ja das Blut sehr schlecht gerinnt. Und deswegen kann es im Extremfall dann auch zu Blutungen kommen. Aber wie gesagt, dieses Heparin-Verfahren ist gar nicht mal unbedingt der Standard und das machen die Nephrologen je nachdem, wie sie es eben entscheiden können. Und die sind da auch deutlich bewanderter als ich, was für welchen Patienten jetzt da angebrachter ist. Also das ist jetzt kein, sag ich mal, Standardrisiko, aber solche Sachen können da passieren. Aber auch durch andere Verfahren als das Heparin-Verfahren, zum Beispiel mit Citrat, das ist ein Molekül, was Calcium bindet und Calcium sorgt für Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Das heißt, wenn man das Calcium wegnimmt, gerinnt das Blut schlechter. Und normalerweise bei solchen Geräten wird das Kalzium dann, bevor das Blut wieder in den Körper reinfließt, wieder zugesetzt. Aber trotzdem kann es sein, dass es nicht ausreicht und dann hat der Körper zu wenig Kalzium. Und deswegen muss man da relativ genau nachschauen, wie ist das Körperkalzium. Und deswegen kriegen manche vielleicht während dieser Plasmapherese ständig so Blut abgenommen nochmal und dann Tut man das direkt vor Ort checken, ist das Kalzium okay? Ja, also solche Dinge können da auch vorkommen, weil sie einfach ein gewisses Risiko darstellen. Mit zu wenig Kalzium kann man so einen Krampf bekommen oder andere Probleme. Ja, also Elektrolytverschiebungen sind auch relativ oder etwas, wo man zumindest drüber aufklärt bei so einer Plasma-Austauschverfahren. Und dann hatten wir vorhin gesagt, ja, es gibt eben verschiedene Risiken, die verbunden sind, einfach mit der Anlage von so einem zentralen Venenzugang, sei es eine Blutung oder Fehlfunktion in ein anderes Gefäß, oder wirklich irgendwie andere Verletzungen, wie dass man die Lunge erwischt und es dann zu so einem Pneumothorax kommt. Aber all das sind, sage ich mal, sehr seltene Komplikationen und die natürlich auch damit zusammenhängen, wie erfahren die Leute sind, die das machen. Und man kann eben davon ausgehen, dass in der Nephrologie Leute sind, die täglich mehrere solche Zugänge auch anlegen können. Und das seit Jahren. Also.
Ja, ich habe natürlich auch in der Community Fragen gesammelt und tatsächlich öfters kam die Frage und die richtet sich vielleicht auch so ein bisschen, sage ich mal, subjektiver an Julia. Tut es weh, beziehungsweise wie fühlt sich das an?
Das war eine meiner großen Befürchtungen damals, als ich dann mir vorgestellt habe, oh je, da wird das Blut raus transportiert und nochmal rein. Ich kann tatsächlich sagen, dass ich würde nicht von Schmerzen reden, sondern der Katheter ist unangenehm. Das muss man halt schon sagen. Es ist kein angenehmes Gefühl, aber es ist einfach, es ist ja ein Fremdkörper einfach und es sitzt tatsächlich ungefähr so mittig am Hals, also ein bisschen über dem Schlüsselbein bei mir. Und ich bin Seitenschläfer. Es machte so ein wenig das Schlafen unangenehmer, aber es waren keine Schmerzen. Ich hatte wirklich, also nee, es war ein leichtes Druckgefühl. Und während der Behandlung an sich habe ich gar nichts gemerkt. Ich lag im Bett, wurde angeschlossen an dieses Gerät und habe mein Buch gelesen, habe Podcast gehört, habe mich mit den vielen Helfern dort unterhalten. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Tatsächlich, wie die Maschine ihre Arbeit macht. Das war total faszinierend. Ich war so begeistert, dass man einfach dort keinen Schmerz verspürt. Es war super.
Ja, jetzt, also ich glaube, man hört es raus und ich freue mich super für dich, Julia, dass das sozusagen so gut bei dir funktioniert hat und dass du das so gut vertragen hast. Aber es gibt ja sicherlich, vielleicht eher so an Ming gerichtet auch, es gibt ja sicherlich auch Menschen, bei denen das vielleicht nicht so gut funktioniert oder wie bei allen Sachen. Also wie, mit welchen Ergebnissen kann man denn rechnen und wie wahrscheinlich ist es, dass man so happy damit ist, wie Julia das ist?
Ja, also nochmal zum Thema Schmerzen. Ich glaube auch, die schmerzhafteste Prozedur ist wahrscheinlich das Anlegen von dem Venenkatheter, weil da einfach eine Nadel im Spiel ist und so wie mit allen Nadeln. Manche spüren Nadel fast gar nicht, andere haben große Angst dafür und dann ist auch natürlich die Erwartungshaltung da. Und das kann dann für manche auch wirklich schlimm sein. Ja? Das Gute ist, sage ich mal, im Vergleich zu der typischen Blutentnahme oder so, wo man wirklich da sitzt und dann irgendwie das direkt vor sich hat und sieht, ist, wenn jetzt da zum Beispiel im Hals manipuliert wird, klingt natürlich erstmal mega unangenehm, aber da sind Abdecktücher und so, man kriegt es nicht so ganz aktiv mit wie am Arm tatsächlich. Oder wenn es unten an der Leiste ist, das ist einfach weiter weg und für Nadelphobiker vielleicht in mancher Hinsicht auch angenehmer. Und manchmal, wenn es auch schwierig ist, kriegt man dann wie so eine Art ein bisschen Schlafmittel oder ein Benzodiazepin, etwas zur Beruhigung während der Anlage. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, größere Probleme zu vermeiden. Und jetzt, ja, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so gut läuft? Da haben wir auch so ein bisschen Daten, die sind jetzt nicht so ganz toll von Tausenden von Patienten oder so, aber in der Literatur wird eigentlich so beschrieben, dass es Ansprechraten so zwischen 60 und 90% gibt, was finde ich eigentlich auch echt gut ist. Also Ganz grob gesagt, 70% der Patienten, die mit Cortison-Frustran behandelt werden, können von so einem Verfahren profitieren und gehen da, sag ich mal, glücklicher raus als jetzt andere. Ja. Und ich glaube, eben dann dreht sich darum, wie diese Tage einfach dann auch strukturiert sind und wie die Behandlungsteams sind und wie man mit der Situation dort klarkommt, weil man einfach sehr viel Zeit, sage ich mal, da verbringt auf der Nephrologie und dann gibt es immer einen Tag Erholung und dann wird man wieder dahin gebracht und dann wird man wieder angestöpselt und dann ist viel wahrscheinlich auch so ein bisschen Grundstimmung, Mindset etc., die ausmachen, wie so ein Erlebnis dann letztendlich ist.
Also du hast gesagt, ungefähr bei, nur um die Zahlen nochmal einzuordnen für mich, also im Vergleich zu Cortison, bei wie vielen Menschen schlägt das an, die Immunadsorption oder Plasmapherese? Habe ich das richtig verstanden? 70% bei Immunadsorption, Plasmapherese? Und wie viel wären es dann im Vergleich dazu bei Cortison? Kann man das vergleichen oder ist das Äpfel und Birnen?
Ja, das ist Äpfel und Birnen leider. Also,
Okay.
und es gibt auch, also man könnte schon eine Studie machen, wo man sagt, man vergleicht, also es wurden auch sogar schon Studien gemacht, wo es verglichen wurde gegenüber der zweiten Cortisonbehandlung, weil also Standard beim Schub
Ja.
ist einmal auf jeden Fall eine Serie, zum Beispiel 5 mal 1 Gramm Cortison. Das würden fast alle machen.
Ja.
Und dann ist eben die Überlegung, hat noch nicht funktioniert. Machen wir nochmal ein zweites Schema, vielleicht mit noch mehr Cortison, manchmal eben 2 Gramm
Ja.
pro Tag. Und dagegen wurde das Plasmapherese schon mal verglichen. Das waren so knapp 200 Fälle. Aber so ein ganz kristallklares Ergebnis gab es da eher nicht. Wahrscheinlich war aber schon die Plasmapherese eher effektiver. Ja, schon als die zweite. Und das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, der wahrscheinlich auch noch weiter untersucht wird und hoffentlich weiter untersucht wird in den nächsten Jahren. Macht dieser zweite Stoß mehr Sinn oder sollen wir nicht früher auf die Apheresis-Verfahren umsteigen? Aber im Vergleich mit dem ersten Cortison-Regime wird wahrscheinlich nicht gemacht. Vor allem ist es halt auch. Sind echt sehr unterschiedliche Therapieverfahren. Ne? Also das Cortison kann man in der neurologischen Praxis
Klar,
geben
einfach
und
ambulant
also wirklich
morgens hin,
maximal
naja.
ambulant hin,
Ja.
wieder zurück. Man kann das ja sogar
Und
oral einnehmen, wenn
Tabletten.
es nicht anders geht.
Ja.
Und das zu vergleichen mit so einem krass invasiven Verfahren ist schwierig, so eine Studie aufzusetzen.
Ja, verstehe ich. Wie lange hat es denn gedauert bei dir, Julia, bis du dann eine Besserung verspürt hast?
Ich habe die Verbesserung bei der dritten Behandlung gespürt. Also nach den ersten beiden habe ich tatsächlich gar keinen Unterschied gemerkt. Und als ich dann die dritte Behandlung hatte, habe ich in meiner ja, optischen Wahrnehmung einfach halt noch mal ein bisschen besser fokussieren können. Und das hatte man mir aber auch so vorab schon gesagt. Also ich habe da tatsächlich jetzt auch erst ab der dritten mitgerechnet. Da weiß ich jetzt eben auch nicht, ob vielleicht auch mein Mindset da ein bisschen mit die Rolle gespielt hat, aber es war ab der dritten.
Es ist total interessant, dass das jetzt von euch beiden erwähnt wurde, das Thema Mindset. Und ich meine, das ist ja mein Thema schlechthin sozusagen bei chronisch fabelhaft, ne? Dass es eben auch eine Rolle spielt, wie stehe ich zu dieser Therapie, wie sehr nimmt mich das mit, dass ich dann auf so einer Station liege. Wie sehr nehme ich an, dass mir das hilft, ne? Und mit wie viel Angst gehe ich da vielleicht auch rein oder mit wie viel Sorge gehe ich da auch rein? Also finde ich einen super, super wichtigen Punkt. Was hat dir da geholfen, Julia, vielleicht auch so, sage ich mal, auf psychischer, mentaler Ebene, dich da gut drauf vorzubereiten und die Zeit gut durchzustehen?
Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas ganz bewusst gemacht habe. Das ist, ich habe mich einfach immer wieder, ich habe mir einfach immer wieder gesagt, wenn ich in so einer Art Panik, in so einer Kopfpanik war, dass ich jetzt das Glück habe, diese Behandlung zu bekommen. Und die Erfahrungen, die ich dann so vorab für mich bei anderen Patienten gesammelt hatte, also ich habe mich so ein bisschen umgehört vorab, privat, und habe dann so ein, zwei Leute gefunden, und die haben mir eben von positiven Erfahrungen berichtet, was natürlich für mich dann auch nochmal einen sehr positiven Weg dargeboten hat. Und ich habe meinen Tag dort sehr gut strukturiert im Krankenhaus. Ich habe zwar nichts Besonderes gemacht, aber habe eben vermieden, zum Beispiel den ganzen Tag zu liegen. Ich bin jeden Tag mehrere Male den Flur rauf und runter gelaufen, einfach ganz ruhig in einem ruhigen Tempo, und habe einfach auch mal mittags einen Kaffee getrunken in der Kantine, so dass ich nicht eben auf dem Zimmer bin und in diese Krankenhausstarre verfalle. Und das hat mir unheimlich geholfen. Und was ich auch sagen muss, natürlich ich hatte mega tolles Personal. Also das, also Personal, nee, um Gottes Willen. Also das war ja nicht mein Personal, das klingt jetzt so schräg. Die Angestellten dort, genau. Also die, sowohl die Putzfrauen, die Putzmänner, der Chefarzt, die Krankenschwestern, die Krankenpfleger, alle Personen auf der Nephrologie, die waren alle so nett und einfühlsam und haben einem zugehört. Und vor allem der Unterschied tatsächlich zu anderen Stationen, die ich schon erlebt habe, die hatten ein bisschen Zeit. Die hatten einfach auch mal Zeit, sich 2, 3 Minuten zu einem zu stellen und mal zuzuhören und zu fragen, wie es einem wirklich geht. Und das hat unheimlich gut getan. Und dann ist man natürlich auch selbst sehr positiv eingestellt.
Ja, das macht so einen großen Unterschied. Ich glaube, jeder Mensch, der schon mal im Krankenhaus war, kann das bestätigen. Hast du gerade erzählt, du bist dann ab und zu mal ein bisschen den Gang hoch und runter gegangen. Mich würde interessieren, Ming, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade so eine Behandlung hinter sich hat? Wie geht es danach weiter? Wie sollte ich mich im Idealfall verhalten, nachdem die Therapie dann oder die Behandlung abgeschlossen ist? Und wie ist da die Nachsorge vielleicht auch?
Ja, also man kann, es gibt jetzt keine oder mir bekannten, sag ich mal, ganz klaren Anweisungen für so eine Situation. Also es gibt natürlich Dinge, die man so ein bisschen beachten muss, wenn man so einen Katheter drin hatte. Das sagen einem die Leute, aber wo man die Behandlung bekommen hat, auch dann direkt, wie lange das Pflaster noch drauf bleiben muss, ob man irgendwie gleich baden darf, schwimmen kann. Weil es ja schon ein gewisses Loch, was da entstanden ist. Das wächst wieder gut zu, aber man muss dem ein bisschen Zeit geben, damit es heilt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist eine krasse Volumenbelastung und der Kreislauf muss sich daran gewöhnen. Und nach eben 5 oder manche kriegen ja sogar 8 Sitzungen oder so, ist es schon ein großes Durcheinander. Das heißt, die Belastungstoleranz wird jetzt nicht riesengroß sein danach. Und ich glaube, man muss da gut auf sich hören, wie sich der Körper anfühlt, was man sich zutraut. Aber es gibt jetzt kein, sag ich mal, ganz hartes, so man darf bloß nicht das und das und das machen. Und dementsprechend ist, glaube ich, das Wichtige ist schon einfach gut zu schauen, dass man sich schonen, dass man sich danach potenziell schonen kann und noch ein bisschen sozusagen es ruhig angehen lassen kann. Aber natürlich, wie immer, auch wieder in die Aktivität reinkommt. Und gerade wenn es zum Beispiel auch, wir reden ja nicht nur über eine Entzündung vom Sehnerv, sondern es kann ja auch sein, dass jemand ein motorisches Defizit hat, wirklich plötzlich Schwierigkeiten hat mit dem Gehen oder Schwierigkeit hat mit dem Sprechen, habe ich auch schon erlebt, schweren Schub, der zu einem ja, Sprechproblem geführt hat. Da ist dann wie immer in der Neurologie das Training wahnsinnig wichtig, dass die Funktion auch schnell wieder an ein Level kommt, wo man ja damit zufrieden sein kann. Und also frühzeitig dann auch in die Logopädie zu gehen oder zum Physiotherapeuten, Solche Dinge, ja. Also das ist mindestens genauso wichtig, wie sich einigermaßen zu schonen danach.
Und die medizinische Nachsorge, was wird da kontrolliert? Gibt es dann nochmal, sage ich mal, ja, weitere Termine, die man wahrnehmen muss danach?
Ja, also je nachdem, wenn es jetzt zum Beispiel Komplikationen gibt, dann wird man da recht engmaschig natürlich angebunden. Wenn das aber komplikationsfrei verlaufen ist, dann würde man vor allem auch nochmal neurologisch schauen, wie ist denn jetzt die Verbesserung und wie ist der Funktionszustand nach dem Schub und nach dieser Therapie. Also da will das Behandlungsteam natürlich schon wissen, wie war das jetzt. Vor allem, weil man ja eben die Therapie findet stationär statt und danach gibt es großes Potenzial, dass sich das so aus den Augen verliert, wenn man dann nicht eine Art von Nachsorgetermin hat, beim ambulanten Neurologen zum Beispiel.
Und so also ein bisschen subjektiv, Julia, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich finde, nachdem man Cortison bekommen hat, ist man wirklich so 2, 3 Wochen einfach irgendwie so, ich sag mal, matschig. Also ich bin immer total erschöpft, psychisches Wrack, traurig, alles, ne, absolut erschöpft. Und wie ist es bei dir gewesen bei der Immunadsorption? Wie lange hast du da, sage ich mal, gebraucht, um, ich sag mal, dich wieder wie dich selber zu fühlen?
Da bin ich jetzt tatsächlich noch nicht. Man muss aber dazu sagen, dass ich ja auch im Januar direkt, also es war 2 Wochen vor der Immunadsorption, eben diese 15.000 Milligramm Cortison
Ja.
bekommen habe. Daher kann ich das jetzt, würde ich es eben auf die Kombination auch schieben. Also ich bin von meinem kompletten Körpergefühl einfach noch nicht da, wo ich jetzt im letzten Jahr war. Hauptsächlich ist es eine sehr starke Müdigkeit. Ansonsten, die Psyche ist bei mir tatsächlich stabil geblieben durch die Zeit. Toi,
Super.
toi, toi. Und die letztlichen Ergebnisse mit meinem Augenlicht wurde, also es wurden natürlich jetzt auch noch mal kontrolliert. Ich habe mir da auch mehr erhofft, was die Sehkraft anbelangt. Aber ich konnte vorher ja auch nichts fokussieren. Das heißt, das wurde auf jeden Fall besser. Nur die Sehkraft an sich wurde nicht so viel besser, wie ich mir das erhofft hatte. Aber da gebe ich mir jetzt eben auch noch Zeit. Und genau wie mit der Müdigkeit, dass ich da einfach jetzt auch noch mal ein bisschen, ja, dem Körper einfach ein bisschen Entspannung gönne.
Ja, auf jeden Fall toi, 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 dass es auch weiterhin, sage ich mal, sich dann langsam bessert. Vielleicht da noch eine letzte Frage an dich, Ming, weil ich hatte das auch gelesen, dass der Effekt von der Immunadsorption letztendlich nur eine Weile anhält und dann auch wieder verfliegt. Also kann man noch mit einer Verbesserung rechnen? Vielleicht auch noch zur Einordnung, wir nehmen den Podcast jetzt Mitte März auf. Also deine Behandlung ist wie lange her, Julia?
Die ist jetzt 4 Wochen her.
Genau, also kann man, danke dir, kann man sozusagen nach 4 Wochen noch mit einer Veränderung rechnen oder sagt man, nee, eigentlich ist sozusagen der Effekt tritt unmittelbar ein?
Ja, also das sind für mich wie zwei verschiedene Dinge auch. Also es gibt einerseits die Immunkomponente und dann gibt es die Nervenkomponente. Und der Nerv wird ja eben oder die Nervenzellen werden durch das Immunsystem akut gerade geschädigt. Dann klingt diese Reaktion ab oder man schafft es, sie zu unterbinden. Und dann, je nachdem, was für Schäden passiert sind, gibt es eben einen Ausheilungsprozess der Nervenbahn. Und der zieht sich lange und der geht bis zu einem gewissen Grad, bei manchen dann nicht weiter, bei anderen. Ja, also so, dass das von der Funktion fast wieder bei 100% ist. Und das jetzt so pauschal da eine Prognose geben, ist tatsächlich total schwierig. Ich sage nur, dass es lange Prozesse geben kann, die über Wochen Stück für Stück Funktionen verbessern noch. Ja, das gibt es. Und deswegen Kann man da nicht von sozusagen der Effekt von der Immunabsorption ist verpufft und sondern es gibt eine Defektheilung und die braucht ihre Zeit. So würde ich das sehen. Dass der Effekt von der Immunabsorption wirklich verpufft, so eine Situation könnte es nur dann geben, wenn die Entzündung wirklich so massiv ist, dass sie auch eine gewisse Zeit anhält. Dann macht man die Immunabsorption und dann geht die Entzündung danach wieder ab. So eine Konstellation ist
Okay.
schon denkbar, aber grundsätzlich kennen wir es ja von den MS-Schüben, dass die schon so ein, sag ich mal, eher typisches Intervall haben, wie lange die dauern und wo es dann auch von sich aus, wie gesagt, von sich aus irgendwann wieder aufhört. Deswegen
Ja.
ist es ja eine schubförmig remittierende MS. Und wichtig ist nur, das kam jetzt vielleicht heute auch noch nicht so zur Sprache, dass man sich schon in diesen Bereich auch reinsetzt, ne? Also angenommen, ich habe jetzt eine Sehnerventzündung vor 5 Monaten gehabt und die ist nicht so abgeheilt, wie ich es mir vorgestellt habe. Dass ich jetzt noch dran denke, eine Immunabsorption zu machen, macht nicht so viel Sinn, weil wir
Wichtiger
wissen, die
Punkt.
Entzündung ist wahrscheinlich schon weg eigentlich. Und deswegen ist so das typische, sag ich mal, so der Trennpunkt 6 bis 8 Wochen nach Beginn der Symptomatik, wo man wie spätestens dann noch so eine Behandlung machen sollte. In Einzelfällen kann das schon noch später sein, das kann man jetzt so ganz knallhart nicht sagen, aber nur so als Orientierung in den Wochen nach dem Schub macht es Sinn. Und das passt ja aber auch so von der Timeline ganz, ganz gut zu dem, was viele so erleben. Also man hat die neuen Symptome, dann geht man ein paar Tage später zum Neurologen, dann nimmt man Cortison, dann ist eine Woche vergangen, dann wartet man 2, 3 Wochen, ist es nicht so gut abgeheilt, dann vielleicht noch ein zweites Cortison schon mal und dann irgendwie nach 6 Wochen ist man dann eben an dem Punkt, wo man so eine Immunabsorption oder eine Plasmapherese in Betracht zieht. Und einen Punkt wollte ich auch noch sagen, weil wir eben viel über Cortison gesprochen haben und auch die schwierigen Nebenwirkungen davon. Ich glaube, es ist für niemanden toll. Manche stecken es wirklich einigermaßen gut weg und haben echt sehr wenig dafür, dass es so hohe Dosen sind. Sehr viele haben genau das, was ihr beide erlebt habt. So, ja, es bringt den Körper durcheinander und auch die Psyche. Und manche haben es wirklich so extrem, dass sie da, dass da was explodiert, sozusagen, vor allem auch in der Psyche. Ja, also wirklich eine Art von Psychose oder eine extreme Depression. Andere haben zum Beispiel vielleicht einen Diabetes, der da explodiert, Cortison. Tut ja auch sozusagen Zucker freisetzen. Und solche Situationen machen eine Cortisonbehandlung echt, echt schwierig. Und wenn die dann auch nichts bringt, dann muss man sich sehr gut überlegen, ob man Cortison wirklich beim nächsten Schub nochmal gibt. Und für solche Menschen und Situationen gibt es dann schon auch die Überlegung, macht man doch allein so ein Plasma-Austauschverfahren statt Cortison, wenn der Schub das rechtfertigt, also schwer ist und funktionseinschränkend wirkt. Das sind Individualentscheidungen. Aber ich sage nur, es kann zu solchen Konstellationen kommen, wenn das Cortison wirklich so Probleme macht, dass es gar nicht geht.
Also super spannend. Ich habe mega viel mitgenommen. Ich würde an der Stelle sagen, also meine Fragen sind alle beantwortet und die aus der Community habe ich auch alle weitergegeben. Insofern, ja, bleibt mir an der Stelle vor allem mich zu bedanken. Bei dir, Julia, dafür, dass du das Thema zum einen angestoßen hast und zum anderen hier auch deine persönlichen Erfahrungen geteilt haben. Ich finde, das bringt echt nochmal eine ja, andere Ebene mit rein und natürlich auch an Ming hier für die, sage ich mal, ja, ärztliche Einordnung und Beantwortung unserer Fragen. Vielen lieben Dank an euch beide und ja, ich wünsche euch alles Gute und dir weiterhin gute Besserung, Julia, und ich hoffe, es geht Stück für Stück immer weiter nach oben.
Vielen Dank auch an euch
Dankeschön.
beide.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.